Ja, Gott ist groß, er hält die Dinge in der Hand, er ist der König der Könige. Wir haben ihn gelobt in unseren Liedern, in unseren Gebeten, auch mit dem, was wir bekannt haben. Und die Herausforderung immer wieder neu ist, so zu leben, als wenn wir das wirklich glauben, was wir da singen. Und das wirklich ernst zu nehmen. Ja, man kann ja das singen und sagen, ja, der Herr ist König über alles und dann mache ich so weiter, als wäre nichts gewesen. Der Herr des Universums kommt in diese Welt und die Welt dreht sich weiter und nimmt kaum Notiz. Und manchmal bin ich das vielleicht auch, vielleicht bist du das, dass du dich weiter drehst um dich selbst und gar nicht Notiz nimmst. Also, was heißt das, dass er dieser Herr ist, dass er dieser König ist, dass er so zu uns kommt? Wenn er das ist, dann werden wir am allermeisten danach fragen, was er sagt über uns, über unser Leben, auch über das Jahr, was vor uns liegt. Und danach müsste sich alles ausrichten. Und ich glaube, Gott hat in seinem Wort, durch das, was Paulus geschrieben hat, Ermutigung und Herausforderung für uns. Und das möchte ich euch lesen. Ihr werdet den Text kennen aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Abvers 31. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht in Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja. Amen. Gott begegnet uns mit seinem fantastischen Reichtum und aus diesen Worten möchte ich 5 Geschenke rausgreifen, die Gott uns hier zuspricht in Jesus Christus. Und dann auch 5 Dinge, die sich ändern, wenn wir so leben, als wenn das wirklich wahr wäre und wenn wir es auch glauben. Also 5 Geschenke und 5 Konsequenzen, will ich es mal nennen. Also eine 10-Punkte-Predigt, aber keine Angst. Das erste Geschenk, Gott ist für uns. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Gott ist für uns, Gott ist für dich. Glaubst du das? Kannst du das annehmen? In Jesus Christus hat Gott sein großes Ja gesprochen über deinem Leben. Nicht über allem, was du getan hast, nicht über allem, was du erlebt hast, aber über dir als seinem Geschöpf. Seinem Geschöpf, das er erlöst hat oder erlösen will. Er hat sein großes Ja gesprochen über dir. Wir empfangen das da, wo wir zu Jesus kommen. Jeder, der in dem Aufstand, in der Rebellion gegen Gott bleibt, der hat Gott gegen sich. Im Jakobusbrief heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen. Also, wenn man Gott gegen sich haben will, muss man hochmütig sein. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Aber wenn du sein Ja über deinem Leben annimmst, dann gilt es dir, dann ist Gott für dich. Dann ist Gott auf deiner Seite und nicht gegen dich. Gott ist für uns. Das Zweite ist, Gott hat uns seinen Sohn geschenkt. Also man kann fragen, ja, woher weiß ich, dass das Gott für mich sein soll? Paulus gibt die Antwort im nächsten Vers, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Das Kostbarste, was er hatte, hat er nicht verschont, sondern für dich ans Kreuz gesandt. In ihm selbst ist Gott selbst für dich ans Kreuz gegangen. Wir diskutieren dann darüber, wie das wirkt und ob das ein stellvertretendes Sühneopfer ist oder wie man das genau beschreibt. Aber das Unglaubliche, Gott gibt sich selbst für dich. Und das ist das größte Geschenk, was Gott dir jemals hätte machen können und der größte Beweis seiner Liebe. Ich gebe mich selbst. Das dritte Geschenk, Gott hat uns auserwählt. Hier ist von den Auserwählten Gottes die Rede in Vers 33. Wer gehört dazu? Wer ist da gemeint? Also so bei den Zeugen Jehovas gibt es dann diese 144.000, die das Abendmahl nur feiern dürfen. An den meisten Veranstaltungen ist keiner von denen da, weil die alle schon gestorben sind. Und dann gucken die Leute sich das Abendmahl nur an und gehen wieder nach Hause. Nein, so ist das nicht. In ihm, in Christus, sagt Paulus im Epheserbrief, hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Wir müssen gar nicht so weit laufen im Römerbrief, hier in Römer 8, die Verse vorher, sagt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wem? Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Er hat uns vorherbestimmt, dass wir gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Gleich sein dem Bild seines Sohnes. Und Paulus spricht hier eben nicht über einige wenige, sondern er spricht über dich und über mich und über jeden, der zu Jesus Christus gehört. Über jeden, der an Jesus Christus glaubt. Der sein zaghaftes oder tapferes oder wankendes Ja gegeben hat. Auf das große, starke Ja von Jesus. In der Bibel wird da nicht spekuliert, wer gehört denn jetzt dazu und wer nicht. Oder Selbstzweifel, ob ich das jetzt wohl bin oder ob ich gemeint bin. Bin ich denn auserwählt? Woher weiß ich das? Kann man sich lange den Kopf drüber zerbrechen. Die meisten Philosophien, Weltreligionen gibt es keine Sicherheit, gibt es keine Gewissheit. Im Islam, du kannst das frömmste Leben leben, zum Schluss müssen alle über das Schwert des Propheten balancieren, auf Messers Schneide. Und wenn du dann abrutschst, dann kannst du das tollste Leben führen, aber du fällst in die Hölle. Es ist im Prinzip eine reine Glückssache. Aber hier sagt Gott uns zu, dass er uns auserwählt hat. Die Glaubenden, die Christus empfangen haben, die Gnade durch ihn empfangen haben, die können und dürfen fröhlich glauben und bekennen. Das war nicht meine eigene Idee. Das habe ich mir nicht selber ausgeheckt, sondern dahinter steht ein anderer. Manchmal triffst du Entscheidungen und fragst dich hinterher, was habe ich da gemacht und was war eigentlich meine Motive und wollte ich nicht da nur irgendwie jemandem Gefallen tun, was weiß ich. Aber du darfst wissen, hinter dieser Entscheidung steht Gottes freie Gnadenwahl. Vor Grundlegung der Welt hat er schon sein Ja gegeben und dein Ja ist dann ein Echo darauf. Wir können versuchen, das theologisch zu durchdringen, da kommen wir irgendwann aufs Glatteis. Aber es ist immer wieder bei Paulus eine fröhliche Zusage für die, die Jesus vertrauen. Er hat schon lange sein Ja zu dir gesagt und sagt, wie schön, dass du es jetzt auch annimmst. Er hat uns auserwählt. Das vierte Geschenk, das wurde eben schon gesagt, Gott macht uns gerecht. Gott hat seinen Sohn für uns gegeben, das ist nicht nur ein Beweis seiner Liebe, nach dem Motto, wie viel bist du bereit, zu geben, sondern das hat ja etwas bewirkt. Gott ist hier, der gerecht macht, sagt Paulus. Gott macht gerecht durch das Opfer seines Sohnes. Das ist dieser wunderbare Tausch. Christus nimmt am Kreuz unsere Strafe, meine Strafe auf sich und er schenkt mir und dir seine Gerechtigkeit. Und Gott wird am Ende nicht deine guten und deine bösen Taten aufzählen und nebeneinander auf die Liste schreiben und dann irgendwie das zusammenrechnen und gucken, was bei rauskommt, ob du im Soll oder im Haben bist, sondern er wird im Gericht auf seinen Sohn schauen und seine vollkommene Gerechtigkeit uns anrechnen. Das fünfte Geschenk, was wir hier finden: Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Christus betet für uns. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist zur Rechten Gottes und da vertritt er uns. Das sagt das Neue Testament an verschiedenen Stellen, in Hebräer 7, 25 zum Beispiel. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer, Jesus, und bittet für sie. Jesus betet für dich jetzt. Er ist ganz nah beim Vater. Er ist am Herzen des Vaters. Der Vater wird ihm keine Bitte abschlagen. Und was bittet er ihn? Er bittet um das, was im Willen des Vaters ist. Und das ist zuallererst das, was er für Petrus gebetet hat. In Lukas 22 sagt er zu ihm: Satan begehrt euch zu sieben wie den Weizen, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Auch seine Gebete halten dich fest. Da, wo du am Wanken bist, da, wo du am Schwanken bist, wir sind unsichere Kantonisten. Ja, wenn wir uns auf unsere Entschlossenheit verlassen sollen, dann sind wir verlassen. Aber er prägt dich. Er hat dich vorherbestimmt und er betet jetzt für dich, dass du auf diesem Weg bleibst. Fünf Geschenke, die Jesus dir macht. Und das sind nicht irgendwelche geistlichen Prinzipien, was ja alles irgendwie ein Stück weit richtig ist, sondern Gott spricht dir das zu. Gott spricht dir das zu. Ich bin für dich. Ich habe dir meinen Sohn geschenkt. Ich habe dich auserwählt. Ich habe dich gerecht gemacht. Christus betet für dich. Darauf kannst du dich stellen. Darauf kannst du bauen. Und das wird Folgen haben in deinem Leben. Je mehr du es verstehst, desto mehr wird es Folgen haben. Das geht nicht automatisch. Was, ja, ich habe jetzt irgendwo Ja gesagt und jetzt verändert sich mein Leben, holter die Polter. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Sondern je mehr ich verstehe, was Jesus getan hat, desto mehr entdecke ich auch die Konsequenzen. Fünf Konsequenzen, wenn wir wirklich glauben, dass das alles wahr ist. Das erste, das läuft jetzt parallel zu dem von eben, das hättet ihr merken. Das erste ist, wir sind frei von Menschenfurcht. Jesus macht uns frei von Menschenfurcht. Was ist Menschenfurcht? Menschenfurcht heißt, was andere Menschen über mich denken, ist mir wichtiger, als was Gott über mich denkt. Und Paulus sagt, ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Wer kann wider uns sein, wenn der für uns ist? Jonathan und Isaac, die ärgern sich gerne. Gegenseitig, Jonathan hat gestern gesagt, also meistens ärgere ich ja den Isaac. Das fand ich ja bemerkenswert, diese Selbsterkenntnis. Aber wehe, ein anderes Kind vergreift sich an dem kleinen Bruder. Das haben wir immer mal wieder erlebt. Da waren die beiden noch kleiner, war der Cousin da und der war ein bisschen ruppig und Jonathan baut sich irgendwann vor seinem kleinen Bruder auf und sagt, lass meinen Freund Isaac in Ruhe. Und Isaac sagte, ist Jonathan für mich, wer vermag wider mich zu sein? Das hat er nicht so gesagt, aber wenn Menschen gegen uns aufstehen, uns bedrohen, uns verletzen, auch wenn der Teufel uns verklagt, uns an unsere Sünde erinnert, dann haben wir den ultimativen großen Bruder. Ja, von dem ist in Vers 29 die Rede, dass wir gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also Jesus ist unser großer Bruder. Gott ist für uns. Gott ist für uns. Er ist auf deiner Seite. Gab mal diesen Spruch, das nächste Mal, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere ihn an seine Zukunft. Jesus ist auf deiner Seite. Wir erleben das nicht in jeder Situation, dass er spürbar einschreitet, da wo wir Ungerechtigkeit erleben, da wo Menschen gegen uns sind, dass er sich so vor uns aufbaut, wie dieser große Bruder und sagt, Finger weg. Ja, wir erleben Schmerz. Wir erleben, dass wir verletzt werden. Aber da, wo Menschen ihr Nein in unser Leben sprechen, ihre Ablehnung, ihren Hass vielleicht sogar, da dürfen wir immer wieder auf sein Ja bauen. Wissen, das ist größer, das hält länger. Da, wenn alle Neins von Menschen nichts mehr zählen, dann bleibt sein Ja immer noch stehen und hält in Ewigkeit. Das ist ja der Witz mit dieser Menschenfurchtgeschichte, dass du dir einen riesen Kopf machst, was Menschen über dich denken, die du manchmal noch nicht mal kennst. Also irgendwo auf der Straße oder im Supermarkt oder irgendwo, wo du die vielleicht nie wieder siehst, ist dir fürchterlich peinlich. Oder Menschen, die du noch nicht mal magst, ja, das ist sehr wichtig, was die über dich denken. Das ist eigentlich komisch. Das ist mal wieder die Frage, bei wem suche ich Anerkennung? Wenn Gottes Ja zu dir in dein Herz dringt, das nicht nur irgendwie liest, sagst du, ja, das wird wohl stimmen, sondern wenn es in dein Herz eindringt, dann verliert alle Menschenfurcht den Boden unter ihren Füßen. Da hat sie keinen Grund mehr. Also wir sind frei von Menschenfurcht. Die zweite Konsequenz, wir erwarten alles aus Gottes Hand, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Jede gute und vollkommene Gabe kommt von ihm, dem Vater des Lichts, haben wir eben gesungen. Das ist Jakobusbrief übrigens, nicht Albert Frey. Ja? Gott hat für ein für alle Mal die Frage geklärt, wie er es mit uns meint. Er meint es gut mit uns, er meint es gut mit dir. Und bei ihm ist unermesslicher Reichtum, unermessliche Fülle. Das heißt nicht, dass du hier bei Wünsch dir was bist und sagst, ich nehme gerne den Porsche und den was weiß ich. Aber er weiß, was du brauchst. Er kennt deine Not, er kennt auch die Wünsche deines Herzens. Volles Genüge heißt nicht, es genügt gerade so. Wasser und Brot kann man auch von leben. Sondern er will dich versorgen. Mit allen materiellen Gütern, mit allen geistlichen Gütern, die du brauchst. Alles Gute, was Gott für uns hat, das will er uns schenken. Und wir können das Allerbeste von ihm erwarten. Das Allerbeste hat er schon gegeben in Jesus Christus. Das Dritte, wir fürchten keine Anklage. Wer will uns beschuldigen? Wer will uns verdammen? Sagt Paulus hier. Antwort natürlich, niemand. Natürlich wollen uns Leute beschuldigen, natürlich wollen uns Leute verdammen. Natürlich werden wir angeklagt. Vielleicht wirst du nicht vor ein menschliches Gericht gezerrt, aber das Gericht der Dorfgemeinschaft oder das Gericht der Verwandtschaft oder das Gericht von wem auch immer, den Kollegen in der Raucherpause. Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit Kritik um? Das Schwierige bei Kritik von Menschen ist ja immer, dass sich da was mischt. Da gibt es berechtigte Kritik und da gibt es Dinge, die unfair sind oder die du zumindest unfair findest. Manchmal findet man auch die Dinge, die besonders berechtigt sind, besonders unfair, dass der das entdeckt hat. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und du kannst dich dann ärgern oder du kannst dich selbst total in Frage stellen oder den Boden unter den Füßen verlieren, weil du jetzt aufgeflogen bist. Oder du kannst sauer sein auf den anderen. Oder du kannst auf das Kreuz schauen. Du kannst auf das Kreuz schauen und am Kreuz siehst du Gottes Gnade. Aber du siehst auch Gottes Urteil über dich. Es gibt dieses Lied, kommt und seht Gottes Sohn, come and see. Da heißt es von Graham Kendrick, we worship at your feet, where wie heißt das? Where wrath and mercy meet. Also wo der Zorn und wo die Gnade sich treffen. Gott sagt am Kreuz, das war nötig. Das ist der Skandal des Kreuzes. Warum Leute das Kreuz ablehnen? Am Kreuz sagt Gott, deine Sünde war so groß, dass mein Sohn sterben musste, dass du eigentlich hättest sterben müssen. Über deiner Sünde steht das Todesurteil Gottes. Also das ist die ultimative Kritik. Mehr kann dich überhaupt niemand mehr kritisieren, als dich das Kreuz kritisiert, wo Gott sagt, es war nötig, dass jemand stirbt für diese Sünde. Also welche Kritik soll dich jetzt noch vernichten und dir den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn das Todesurteil über deinem Leben schon beschlossen war? Und umgekehrt, welcher Richter soll Bestand haben, wenn der höchste Richter sein Urteil schon aufgehoben hat und dich freigesprochen hat? Er sagt, ja, das ist wahr. Diese Schuld ist da. Das, was da war in deinem Leben, das hat dich von mir getrennt. Aber ich habe es überwunden, selber, durch das Opfer meines Sohnes. Und jetzt spreche ich meinen Freispruch aus über deinem Leben. Er spricht dir die Gerechtigkeit Christi zu. Und dann kommen immer noch Leute, die uns kritisieren. Aber das darf uns nicht mehr den Boden unter den Füßen wegziehen, weil wir schon durch dieses Kreuz gegangen sind. Wir sind schon gestorben und auferstanden. Und dann können wir uns das anhören, was Leute uns sagen. Und das sagt sich leichter, als es sich dann umsetzt, das weiß ich. Und können uns das anhören und können sagen, okay, was ist jetzt hier trotzdem dran? Wo kann ich mein Verhalten ändern? Wir haben irgendwann, als es hier die Stürme hochhergingen in der Gemeinde vor Jahren, haben wir ganz bewusst im Ältestenkreis gesagt, wir wollen nicht die Kritik vorsortieren und nur das überhaupt angucken, was ganz fair ist und ausgewogen und geistlich gut formuliert und so. Das können wir uns gar nicht leisten, sondern jede Kritik ist kostenlose Beratung und wir wollen gerne hinhören. Auch wenn es unfair ist, wie jemand das sagt. Per Rundmail über den ganzen Gemeindeverteiler und so haben wir ja alles gehabt. Aber trotzdem wollen wir horchen. Ist da was dran? Gibt es Dinge, die wir ändern können und sollen. Aber es darf uns nicht mehr zerstören. Menschen können kein abschließendes Urteil mehr über dich fällen. Das Urteil liegt bei Christus. Und es ist schon gesprochen. Durch ihn sind wir gerecht bei Gott. Also wir fürchten keine Anklage. Viertens, wir überwinden im Leiden. Wir haben wunderbare Geschenke in Christus, aber Paulus macht auch klar, all diese Gaben bewahren uns nicht vor Leid. Trübsal und Angst und Verfolgung und Hunger und Blöße und Gefahr und Schwert sind nicht ausgeschlossen für Kinder Gottes. Die Logik ist ja nicht, die werden uns nicht trennen von der Liebe Gottes, weil die gar nicht an uns rankommen. Es gibt ja so eine christliche Ideologie, die sagt, das darf gar nicht sein. Und wenn das doch in dein Leben kommt, dann lebst du irgendwie im Ungehorsam oder da ist irgendwas verkehrt. Paulus wusste das nicht aus Büchern, dass diese Dinge real sind im Leben eines hingegebenen Christen. Sondern er hat jeden Tag damit gelebt. Diese Dinge können uns ereilen und sie können uns auch für eine Zeit niederdrücken. In Apostelgeschichte 14 sagt Paulus in den ganz jungen Gemeinden, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das war nicht das Programm für Fortgeschrittene, Leiterschulung oder so, leider, ja, es gibt immer diese Wortspiele mit Leiten und Leiden, sondern das war Basis-Jüngerschaftstraining für die ganz frisch Bekehrten. Übrigens, ihr müsst durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Die haben gesagt, ja, was habe ich unterschrieben nochmal oder so? Nein, das war völlig klar. Und das ist in vielen Teilen der Welt ist es völlig klar, wenn du Jesus nachfolgst, kommst du ins Leiden. Nicht nur, dann gibt es immer noch Leiden, das ist so hier eher unsere Situation. Nanu, die Probleme sind nicht alle weg. Aber in vielen Teilen der Welt bekommst du ganz massive Probleme, die du vorher nie hattest. Du warst ein respektables Mitglied der Gesellschaft. Viele iranische Glaubensflüchtlinge, die hier ihr Dasein in irgendwelchen Industriegebieten im Asylbewerberheim fristen, waren Ingenieure und Ärzte, Akademiker in ihrer Heimat und die hätten ein wunderbares Leben haben können, menschlich gesprochen, wenn sie nicht Jesus nachgefolgt wären. Also, diese Bedrängnisse gehören dazu, aber sie haben nicht das letzte Wort. Auch in diesen Leiterfahrungen wird Gott sich verherrlichen. Auch in diesen Leiterfahrungen gilt das Wort aus Römer 8,28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. In all dem, sagt Paulus, überwinden wir weit, weil wir so standhaft sind, weil wir den Sinn in allem erkennen und erklären können, warum das jetzt alles passieren musste. Das wollen wir immer gerne erklären können. Nützt aber nichts, selbst wenn du es erklären kannst. Nein, wir überwinden in dem, der uns geliebt hat. Das ist das, was dich trägt. Selbst wenn du weißt, wozu es Nütze ist, weiß ich, ob dir das wirklich hilft. Aber wenn du weißt, dass du geliebt bist, dass du getragen bist, auch durch diese Bedrängnisse hindurch, das ist die Basis für unseren Sieg. Und darum schließlich fünftens, wir sind in allem und in jeder Situation in Gottes Liebe geborgen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was auch geschieht, was auch 2013 geschieht, was du gewinnen oder verlieren magst, was dich stützen wird, was dich verletzen wird, was du erreichst und was du vergeigst. Seine Liebe zu dir steht. Und seine Liebe zu dir hält. Und seine Liebe zu dir hält dich. Seine Liebe zu dir kann durch nichts von dir getrennt werden. Selbst wenn du in die andere Richtung läufst, liebt er dich immer noch. Du kannst dich ein Stück weit abkapseln von dieser Liebe. Aber seine Liebe zu dir steht. Auch in den Stunden, in den Tagen, in den Wochen, wo du diese Liebe vielleicht nicht spüren, nicht glauben kannst. Seine Liebe zu dir steht immer noch. Selbst wenn du unter der Käseglocke der Depression bist und gar nichts mehr spürst, seine Liebe zu dir ist da und sie wird dich hinausführen. Seine Liebe zu dir steht. In seiner Liebe bist du geborgen. In diesem Jahr und im nächsten Jahr. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Wir danken dir für diese wunderbare Liebe. Und wir beten um geöffnete Augen des Herzens, dass wir erkennen, was deine Liebe für uns bedeutet. Und wir beten, dass unser Herz zur Ruhe kommt. In deiner Liebe, ob der Sturm tobt oder ob laue Frühlingslüfte gehen. Herr, wir beten auch, dass das, was wir tun als Einzelne, das, was wir auch als Gemeinde tun, aus der Begegnung mit dir kommt, aus der Erfahrung deiner Liebe. Und dass es deine Liebe ist, die wir weitergeben, nicht unsere schlauen Ideen. Danke, Herr, dass deine Liebe uns trägt. Danke, dass wir geborgen sind in dir. Halleluja. Amen.